Guten Morgen.
Es ist mir eine große Ehre und ein großes Vorrecht, heute bei diesem Auferstehungsfest bei euch sein zu dürfen in Herford und mit euch gemeinsam unseren auferstandenen Herrn zu feiern. Der jahrtausendalte Ostergruß ist heute Morgen schon erschollen. Der Herr ist auferstanden und ihr habt geantwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist schön. Manchmal denke ich, wir brauchen noch einen zweiten. Weil manchmal denke ich, dass Christen noch nicht ausreichend verstanden haben, was das denn mit ihnen zu tun hat. Nämlich, dass weil Jesus Christus auferstanden ist, auch wir auferstanden sind. Laut Paulus sind wir mit ihm gekreuzigt, wir sind mit ihm begraben und wir sind mit ihm auferstanden. Und deshalb wünschte ich mir so einen zweiten Ostergruß manchmal in den Gemeinden, dass der Gottesdienstleiter sagt, der Herr ist auferstanden und die Gemeinde antwortet, danke gleichfalls. Wollen wir es mal versuchen? Revolutionäres Versuchen heute Morgen. Der Herr ist auferstanden. Genau, Halleluja. Wir sind in ihm, in Christus. Manchmal ist das so, wir kennen es von der Sonntagsschule an mit Kreuzigung und Auferstehung. Das hat der Jesus irgendwie auch für uns getan. Ja, das stimmt. Aber es ist noch viel besser. Wir waren dabei. Wir waren dabei in Christus. Ist eine Ewigkeitsdimension. Da warst du bei Dingen dabei, die sind passiert, da hast du noch gar nicht gelebt. Ja, wir waren in Christus, als er gekreuzigt wurde, als er begraben wurde, auferstanden. Er hat das für uns getan, wir waren dabei. Wie wunderbar. Ich möchte heute Morgen mit euch einige Gedanken teilen zum Ostergeschehen, die mich sehr tief berühren und sehr glücklich machen und sehr herausfordern. Unter dem Titel, den auferstandenen Herrn erkennen. Und ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 14 bis 17. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Wenn man sich einmal die Mühe macht, alle Beschreibungen der Begegnungen mit Jesus zusammenzutragen, die uns in den Evangelien angeboten wird, dann entsteht ein ziemlich buntes Bild, gerade wie ein Osterstrauch. Mit ganz vielen Begebenheiten und ganz vielen Begegnungen unterschiedlicher Art. Und ich habe mir das alles mal gemeinsam angeschaut, mal alles so auf den Tisch gepackt, alle Begegnungen mit Jesus nach seiner Auferstehung. Und die Frage gestellt, woran haben eigentlich die einzelnen Jünger und Jüngerinnen den Herrn letztendlich erkannt? Nun, besonders schön finde ich diese Geschichte von Maria Magdalena. Sie erkennt Jesus daran, wie er ihren Namen sagt. Maria Magdalena liebte Jesus sehr, sehr innig. Ich wage mal die These, keiner liebte Maria Magdalena so sehr. Keiner liebte Jesus so sehr, wie Maria Magdalena es tat. Vielleicht außer seiner Mama. Er hatte 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben, so sagt uns die Schrift, die sie belästigten. Man kann davon ausgehen, von den Kirchenvätern an glaubt man, dass sie eine Prostituierte gewesen sei vor ihrer Bekehrung und dass sie die Frau ist, die Jesu Füße wäscht mit ihren Tränen und sie trocknet mit ihren Haaren und mit der Salbe. Weil diese Frau, diese Geschichte wird beschrieben, keiner nennt ihren Namen, aber im nächsten Kapitel taucht wie selbstverständlich auf einmal Maria Magdalena, so im Jüngerkreis auf. Also seit jeher, seit 2000 Jahren glaubt die Kirche, seit es die Schrift gibt, dass es Maria Magdalena war. Man kann nicht rechthaberisch sein, aber ganz, ganz vieles spricht dafür. Sie taucht auf einmal auf, sie folgt ihm mit anderen und versorgt ihn und seine Jünger. Eine Ex-Prostituierte, eine Frau schwer dämonisiert, psychisch krank, missbraucht, von Männern ausgebeutet, im Jüngerkreis Jesu. Sie sitzt dort alleine und sie wartet, keiner weiß worauf. Sie wartet und sie weint und sie trauert. Sie sagt dann den Jüngern, dass der Leib weg ist. Die Jünger kommen, stellen den Sachverhalt fest und gehen wieder. Sehr männlich, würde ich sagen. Maria bleibt und weint. Sie bleibt und weint und sie wird die erste Person, die Jesus nach seiner Auferstehung sieht. Er kennt ihn aber optisch nicht und auch nicht an seiner Stimme. Und das ist etwas, worüber wir heute Morgen nachdenken wollen. Er war ja nur 3 Tage tot, nicht 3 Wochen, nicht 3 Monate, nicht 3 Jahre. Er kann sich doch nicht so verändert haben. Sie erkennt ihn weder an seinem Aussehen, noch erkennt sie ihn an seiner Stimme. Und Jesus erwählt diese Maria Magdalena, diese so wunderbar errettete Frau, erwählt sie als Zeugin seiner Auferstehung, als erste Zeugin. Und wisst ihr, das Judentum zwischen den Testamenten war extrem frauenfeindlich. Viele Rabbiner sagten Dinge wie, es sei besser, die Tora zu verbrennen, als sie einem Weibe zu lehren. Das erinnert schon sehr an die Mullahs der heutigen Zeit in vielen islamischen Ländern. Also eine extreme Frauenunterdrückung, eine extreme Frauenverachtung, gerade im Spätjudentum zwischen den Testamenten. Und eine Frau als Zeugin, das ging eigentlich gar nicht vor Gericht. Das Zeugnis einer Frau bedeutete gar nichts in dieser Gesellschaft. Jesus erwählt diese Ex-Prostituierte, diese so wunderbar errettete und befreite Frau, und sie wird die erste Zeugin. Sie erkennt ihn nicht an seinem Äußeren, obwohl es nur 3 Tage sind. Sie erkennt ihn nicht an seiner Stimme, obwohl sie ihn so liebt, ihm so oft zugehört hat. Sie erkennt ihn an der Art und Weise, wie er Maria sagt. Keiner hat je so Maria gesagt wie Jesus. Keiner hat ihren Namen jemals mit so viel Liebe ausgesprochen. Es erinnert mich an das Wort in Jesaja 34, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Keiner kann Maria sagen, wie Jesus das tut. Und keiner kann deinen Namen so aussprechen, wie Jesus das tut. Oh, wie sehr sie ihn liebte. Da bin ich wieder bei diesem Bild, das kriege ich nicht aus meinem Gedächtnis, wie sie vor ihm kniet, ihre Haare öffnet, höchst unanständig in der damaligen Kultur. Also wenn du das mal liest, das wirkt ja recht erotisch, das Bild, selbst heute noch, in einer Zeit, die so hypersexualisiert ist, was die Medien angeht und was uns überall so entgegenstrahlt. Jetzt denk mal, dass diese Szene in einer absolut prüden Zeit, ja, wo Körperlichkeit und Sexualität in der Öffentlichkeit und so, wo das alles gar nicht geht. Sie kommt, sie weint bei seinen nackten Füßen, benetzt seine Füße mit ihren Tränen, öffnet ihre Haare. Ein skandalöses Bild. Und Jesus lässt das mit sich machen. Eine Frau, die er befreit hat, eine Frau, die der so viel vergeben wurde, eine Frau, die ihn so unfassbar liebte. Er war ein Mann, der in ihr einen Menschen gesehen hat. Er war ein Mann, der in dieser Frau, die von Männern nichts kannte als Lust und Verachtung, er war ein Mann, der sie liebte, der einen Menschen in ihr gesehen hat und der sie nicht reduzierte auf Arsch und Titten. Maria Magdalena liebte Jesus wie kein zweiter Mensch. Aber sie erkennt ihn daran, wie er ihren Namen sagt. Jesus sagt deinen Namen auch ganz besonders. Und das darfst du immer wieder hören. Keiner liebt dich wie er. Keiner sagt deinen Namen wie er. Ich weiß, was jetzt die kritisch Denkenden von euch gerade überlegen. Die kritisch Denkenden unter euch, die wir ja durchaus auch brauchen, die sagen jetzt, naja, es ist ja eine sehr romantische Auslegung, lieber Uwe Schäfer, aber im nächsten Moment sagt Jesus, pack mich nie an. Ne? Steht ja hier. Da wendet sie sich um und sprach zu ihm, Rabuni. Jesus spricht zu ihr, rühr mich nicht an.
Also das trübt jetzt so ein bisschen dieses Bild von dieser unfassbaren Liebe zwischen Maria Magdalena und Jesus. Ich freue mich, dass ihr gefragt habt und ich komme im Laufe der Predigt noch drauf zurück. Ist das okay? Wir lassen das jetzt erstmal so wunderschön, wie es ist, und wie gesagt, ich verspreche, ich komme gleich noch drauf zurück. Die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist: Warum erscheint Jesus eigentlich in verschiedenen Gestalten und nicht in seinem gewohnten Aussehen? Maria Magdalena hatte ja kein Alzheimer oder die Brille verlegt, dass sie ihn nicht erkannt hatte. Es waren ja nur 3 Tage, warum sollte sie ihn nicht erkennen? Warum erscheint Jesus in verschiedenen Gestalten nach seiner Auferstehung? Übrigens, unsere liberalen Freunde, oder sollte ich mal sagen, unsere liberalistischen, das Wort finde ich treffender, nehmen das ja immer wieder gerne als einen Beleg dafür, dass er gar nicht auferstanden sei und dass das alles nichts als Einbildung sei. Aber ich glaube, es geht hierbei um etwas völlig anderes. In Markus 16, Vers 12 lesen wir einen interessanten Vers, der genau Licht in diese Frage hineinbringt. Dort steht: Danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt. Merkst du was? Hier ist das Wort offenbaren und das Wort in einer anderen Gestalt, also verkleiden, auf sehr, sehr engem Raum. Wenn ich immer wieder in einer anderen Gestalt erscheine, immer eine Perücke trage oder mal eine Brille trage oder mal völlig, ja, dann will ich mich nicht offenbaren, dann will ich mich verkleiden, dann will ich mich verstecken, oder? Hier ist das Wort offenbaren und der Gedanke des Verkleidens der anderen Gestalt auf engstem Raum zusammen und es zeigt dir, wie sehr das so gewollt ist. Wie sehr Christen die Auferstehung nicht dabei geredet haben, weil sie es gerne gewollt haben und weil sie es nicht wahrhaben wollten, dass Jesus nun tot ist. Nein, nein, es hat System. Jesus offenbart sich 2 anderen Jüngern, die ihn auch gut kannten, die ihn auch hätten erkennen müssen, in einer anderen Gestalt. Er macht genau das Gleiche wie bei Maria Magdalena und es ist voll Absicht, es ist gewollt. Warum? Nun, Jesus will uns auf eine neue, will seine Jünger auf eine neue Situation vorbereiten, und zwar die Situation nach Himmelfahrt. Die Situation nach Himmelfahrt, wo er beim Vater sein wird und wo der Heilige Geist ausgegossen sein wird. Jetzt überlegt mal, diese Menschen haben ihn 3, 3,5 Jahre gekannt, seine Mama länger. Sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben mit ihm geschlafen, sie haben mit ihm gegessen, sie haben mit ihm zu tun gehabt. Jesus, ihr Freund Jesus, ihr Meister Jesus, ihr Rabbi Jesus. Und jetzt ist diese Zeit vorbei. Jesus wird zum Vater gehen. So wird es jetzt nicht weitergehen. Es wird anders weitergehen. Den Heiligen Geist wird er senden. Und seine Jünger sollen lernen, Jesus in vielem wahrzunehmen, ist er doch immer da. Sie sollen lernen, seine Stimme in vielem zu hören, in vielem wahrzunehmen, vor allem aber in den Geschwistern. Christus erkennen in der Schwester und im Bruder. Da will er sich in besonderer Weise uns immer wieder offenbaren. Maria erkennt ihn in einem wildfremden Menschen, einfach in der Art und Weise, wie der ihren Namen sagt. Da ist es auf einmal völlig klar, Jesus ist hier. Die Emmaus-Jünger erkennen ihn beim Brotbrechen. Guck mal, hier heißt es in Lukas 24, Vers 30, nachdem sie die ganze Zeit mit ihm gelaufen waren. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Die Emmaus-Jünger erkennen Jesus in einem wildfremden Menschen, mit dem sie den ganzen Tag Seite an Seite gelaufen waren. Aber erst beim Brotbrechen, auf einmal ist es klar, hey, Jesus ist hier. Jesus offenbart sich uns in diesem völlig fremden Menschen. Optisch gesehen völlig fremden Menschen. Und dann sagten sie, hey, das hätten wir doch vorher wissen können. Mann, haben wir gepennt. Mein Herz hat gebrannt, genauso wie wenn wir zu Jesu Füßen gesessen haben. Genau wie er seine Gleichnisse erzählt hat, wenn er seine Reden gehalten hat. Genauso, wenn er Gottes Wort uns nahegebracht hat. Genauso hat mein Herz gebrannt. Wir hätten es vorher wissen können. den auferstandenen Herrn erkennen in anderen Menschen, in unseren Schwestern, in unseren Brüdern. Das ist, worauf Jesus seine Jünger vorbereitet, auf das Gemeindezeitalter. Durch den Tod und die Auferstehung hat Jesus seine Gemeinde mit sich selbst vereint und uns als Glaubensgeschwister miteinander. Und ich darf Jesus erleben, so wie jemand liebevoll meinen Namen sagt, wie jemand mir gut tut, wie jemand mir Gottes Segen zuspricht, wie jemand mir ein Wort Gottes sagt, vielleicht auch mal eine Korrektur sagt, aber so voller Liebe und mich nicht auf meine Fehler reduzierend. So wie mein Herz beginnt zu brennen, wenn der Heilige Geist wirkt, auch wenn ein anderer Mensch in mein Leben spricht, den Herrn in meinen Geschwistern zu erkennen. Darum geht's. Wir haben heute miteinander das Mahl des Herrn gefeiert. Und Paulus schreibt an die Korinther und er muss schimpfen. Er muss schimpfen. Er sagt, ihr seid so ein egoistischer Haufen, das ist ja wohl kaum zu glauben. Einige von euch sind besoffen und vollgefressen, weil sie reich sind und sich das leisten können. Und andere haben nichts. Versteht ihr, die haben so ein Agapefest gefeiert, so ein Liebesmahl, das war typisch biblisch. Und das Abendmahl war darin eingebettet. Das heißt, man hat erst zusammen gegessen, so ein Bring and Share. Und sie haben gebracht, aber nicht geteilt. Und jeder nur für sich gebracht. Das ist eine schöne Sache, eine schöne Gemeindetradition auch, vielleicht wenn man nicht zu groß ist, ein Bring and Share. Jeder bringt mal Mittagessen mit für sich, seine Familie und ein bisschen extra für andere. Und dann kommt man zusammen und dann teilt man und geht und man isst aus gefühlt 50 Töpfen. Gemeinschaft, Agape. Ja. Und die einen waren vollgefressen und übergewichtig und angetrunken und andere saßen da, arme Gemeindemitglieder, und die hatten gar nichts. Und Paulus sagt, deshalb sind viele von euch krank und schwach und ein paar sind sogar gestorben, weil ihr nicht gelernt habt, den Leib des Herrn zu unterscheiden. Mir wurde als Kind beigebracht, das bedeutet, dass sie das Knäckebrot beim Abendmahl nicht andächtig genug gegessen hätten. Und vielleicht gar nicht richtig aufgepasst haben und vielleicht sich im Gottesdienst gar nicht so gut benommen haben und es trotzdem genommen haben und dann isst und trinkt man sich ein Gericht. Ihr Lieben, darum geht es nicht. Was für ein dummer Aberglaube. Den Leib des Herrn nicht zu unterscheiden bedeutet, mich zu weigern, in meinem Bruder und in meiner Schwester Christus zu erkennen, als Teil des Leibes Christi, in liebloser, arroganter und egoistischer Art und Weise. Darum geht es dabei, den Leib des Herrn zu unterscheiden. Das ist Jesus so ernst, das ist Jesus so wichtig. Und das lernen wir in diesem österlichen Geschehen, dass Jesus uns immer wieder, den Jüngern immer wieder, in anderer Gestalt erscheint. Und wir, wenn wir miteinander umgehen, immer wieder Jesus auf der Rechnung haben dürfen und Jesus in den Geschwistern erkennen können und den Leib des Herrn zu unterscheiden. So, und jetzt komme ich nochmal zurück zu den Skeptikern, die sagen, ja, aber was ist denn hier mit Rühr mich nicht an? Naja, ich bin immer sehr, sehr zurückhaltend, wenn ich sage, dass hier nicht gut übersetzt wurde. Weil ich möchte mal sagen, wir Deutschen können Gott auf Knien danken für 20, 30, 35 Bibelübersetzungen, die es im Deutschen gibt. Eine besser als die andere von Professoren, wirklich herausragend von Philologen. Ja. Und da darf sich nicht jeder kleine Prediger hinstellen, wie ich das manchmal höre und sage, hier ist völlig falsch übersetzt. Leute, die teilweise die Grundsprache nicht mal besonders gut kennen, möchte ich mal anmerken, wir haben sehr viel Grund, dankbar zu sein. Ich behaupte mal, ohne es genau zu wissen, aber ich ahne es, dass nach der englischsprachigen Welt die deutschsprachige Welt die gesegneteste ist, was Bibelübersetzungen angeht. Es gibt hervorragende Bibelübersetzungen, das macht mich traurig, die kriegst du noch im Antiquariat, die werden gar nicht mehr neu aufgelegt, wir haben mehr, als wir brauchen. Ja, und die sind schon ziemlich gut. Aber es ist ja auch nicht eine Frage, versteht ihr, ob etwas richtig oder falsch übersetzt wird. Es sind ja sehr oft da auch, genau wie im Deutschen, sogenannte Teekesselchen. Worte oder Redewendungen, die eine Doppelbedeutung haben, in der Grundsprache, aber nicht im Deutschen. Hier müssen wir uns jetzt festlegen. Wenn da steht, Paulus sprach zu Petrus, wir treffen uns an der Bank. Im Deutschen, ne? im Deutschen und ich müsste das jetzt übersetzen, da muss ich jetzt klären für die neue Sprache, die ich übersetze. Meint ihr jetzt an der Sparkasse oder meint ihr jetzt im Park an der Bank zum Taubenfüttern? Versteht ihr? Und wenn ich dann Sparkasse schreibe, ist das nicht falsch übersetzt. Also linguistisch nicht, sondern es muss vom Kontext her und das ist echt eine Wissenschaft. Ja? Also von daher, wenn ich das jetzt mal sage, möchte ich mal unser reiches Erbe wirklich ehren und meinen Hut ziehen vor dem, was geleistet wurde. Aber dieses Rühr mich nicht an, würde ich schon anders machen. Wenn meine Übersetzung rauskommt, die Schäfer 2018, dann wird Jesus zu Maria Magdalena sagen, Maria Magdalena, klammer dich nicht an mich. Hapto ist das Wort im Griechischen. Das kann anrühren bedeuten, aber es heißt vor allen Dingen auch festhalten, haften, festklammern. Nein, Maria, klammer dich jetzt nicht an mich in deiner Freude. Ich gehe zum Vater. Ich gehe zum Vater, ich bin nicht mehr lange hier. Ein neues Zeitalter bricht an. Klammer dich nicht an mich, an diesen meinen Körper, an diesen einen Mensch Jesus, den du so kennen und lieben gelernt hast, sondern geh zu meinen Brüdern. Danach, wenn ich zum Vater gegangen bin, ist das Klammern an mich wieder okay. Durch die Brüder und die Schwestern, durch den Heiligen Geist, durch den Worship, durch die vielen Dinge, in denen sich der lebendige Christus unter uns als lebendig erweist und bezeugt, dann darfst du wieder klammern. Aber jetzt, Maria, jetzt ist nicht die Zeit zu klammern. Es beginnt etwas Neues. Klammer dich jetzt nicht fest an mich, sondern er schickt sie zu den Brüdern. Wir alle dürfen wie Maria Magdalena eine sehr innige persönliche Beziehung haben. Jeder einzelne von uns. Aber nie losgelöst von unseren Geschwistern. Deine Beziehung zu Jesus funktioniert nur sehr bedingt losgelöst von deinen Geschwistern. Und wisst ihr, ich bin sehr, sehr viel unterwegs, das ganze Jahr mit meinen Konzerten und mit Predigten im ganzen Land. Und ich predige in Pfingstgemeinden, Brüdergemeinden, Landeskirchen, Baptistengemeinden, wo man mich hören mag. Und ich beachte immer so Kleinigkeiten, wie Leute miteinander umgehen, wie das Gottesdienstteam miteinander umgeht, wie viel kommuniziert wird, was es so da draußen steht von Zusammengehören und einander lieb haben und so weiter. Und ich glaube, dass ihr eine Gemeinde seid, die auf einem sehr, sehr guten Weg ist, das zu verstehen und verstanden zu haben. Dass ihr als Jüngerinnen und Jünger Jesu jeder eine einzelne persönliche Beziehung zum Herrn habt. Aber dass das automatisch bedeutet, dass ihr eine starke, enge und innige persönliche Beziehung zueinander habt. Und dass das nicht voneinander zu trennen ist. Wer sagt, er liebe Gott, aber er hasst seinen Bruder, er ist ein Lügner, sagt Johannes. Und das ist ziemlich harte Kost. Ich bin aufgewachsen in einer baptistischen Tradition und ich vermisse manches in der Tradition oder in den Kreisen, in denen ich heute sehr viel bin. Wir haben ganz viele Lieder gesungen, die mit wir anfingen. Die sind ein bisschen ausgestorben, findet ihr nicht? Wir haben manchmal alte Sachen gesungen von Graf Zinzendorf, Herz und Herz vereint zusammen. Er das Haupt, wir seine Glieder. Er das Licht, wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Wir haben ganz viel in dieser Wir-Dimension gesungen und geglaubt. Wir kamen vor Gott im Gottesdienst, um ihn anzubeten und wir hatten die Augen offen. Sehr viel mehr, außer beim Beten, da haben wir sie mal zugemacht. Aber beim Singen hatten wir sie immer offen und wir haben ganz viel Wir beten dich angesungen. Und wir, deine Gemeinde, als erlöste Star stehen wir vor dir, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er schallte als Gesang am Ende des Gottesdienstes und ich kriege immer noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Damals war es mir gar nicht so kostbar, es ist mir gar nicht so aufgefallen, es war so normal. Ich wurde dann sehr früh ein Kind der pfingstlich-charismatischen Bewegung und wir waren sehr dadurch gesegnet, diese persönliche Beziehung zu Gott, vor allen Dingen in der dritten Person, dem Heiligen Geist, zu entdecken. Dass er zu uns reden konnte, dass er mich meint Und wir begannen viele Versammlungen zu besuchen, wo man die Augen geschlossen hat beim Singen. Wo ich vor Jesus stand und wo mein Jesus meinen Namen sagte, wie nur er das kann, wie bei Maria Magdalena. Was für ein riesiger Segen, was für ein riesiger Segen. Es hat Jahre gebraucht und ein gewisses Erwachsenwerden in meinem Leben, um zu verstehen, wie sehr beides zusammengehört. Wie sehr beides zusammengehört und wie persönlich in meiner Beziehung zu Jesus nicht viel geht, um nicht zu sehen, gar nichts. Wenn ich mich weigere, in der Gemeinde und mit meinen Geschwistern Jesus nachzufolgen, ihn dort zu entdecken. Die Botschaft, die hier entgegenkommt von diesen vielen Begegnungen in unterschiedlichen Gestalten, mit unterschiedlichen Stimmen, ist die: Keiner soll behaupten können, ich habe ihn gesehen. Er sieht jetzt übrigens so aus. Sidecut, rote Brille. Keiner soll das behaupten können. Er sieht jetzt übrigens so aus. Sondern jeder soll mit seiner Offenbarung und mit dem, wie Jesus ihm begegnet ist, zum Gesamtbild beitragen in der Gemeinde. Es soll das zweite Gebot bestätigt werden. Du sollst dir kein Bild machen von Gott, kein Bildnis anfertigen, zu sagen, ach Quatsch, Uwe Schäfer, Jesus ist mir doch begegnet. Ich weiß doch, wovon ich rede. Ich weiß doch, wie der Herr Jesus aussieht. Nee, tust du nämlich gar nicht. Das, was du da hast, ist nicht der Herr Jesus. Es ist ein wunderschönes Puzzleteil. Ja, und der Herr Jesus ist darauf zu sehen. Es ist ein wunderschönes Puzzleteil. Und der Herr Jesus ist darauf zu sehen. Aber was Jesus sich wünscht für seine Kirche und für seine Nachfolger nach der Auferstehung, ist, dass wir zusammenkommen, ein jeder mit seinem Puzzleteil, dass wir es zusammenlegen und dass ein großes Bild entsteht. Reden wir über Thomas. Thomas steht ja für den Ungläubigen. Und zum Teil möchte ich ihn ein bisschen mal rehabilitieren durch die Worte und sagen, es ist nicht ganz fair, die anderen waren auch nicht viel besser. So müssen wir lesen in Markus 16, versucht die Bibelstellen immer einzublenden, wenn ich sie lese, das ist, sonst lesen die Leute schon vor, Dankeschön. So müssen wir lesen in Markus 16, in Vers 10, diese gingen hin und verkündigten es denen, die mit ihm gewesen waren, welche trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihnen gesehen worden sei, glaubten sie es nicht, alle zusammen. Jesus hat sie gelehrt, 3, 3,5 Jahre. Er hat gesagt, des Menschen Sohn wird in die Hände der Gottlosen übergeben werden. Er wird gekreuzigt werden, er wird sterben und am dritten Tag wird er auferstehen. Er hat es ihnen gesagt. Und dann kommen die Frauen und sagen, er ist auferstanden und die Jünger sitzen da. Oh Mann. Und sie trauern und weinen, ist ja nicht, als hätten sie es abgehakt. Sie trauern und sie weinen. Und die Schwestern kommen und sagen, er ist auferstanden. Und sie glaubten es nicht. Also Thomas war in guter Gesellschaft, was Unglauben und Zweifel angeht. Aber bei Thomas gibt es einen Unterschied. Schaut mal hier in Johannes 21, 25. Da sagten die anderen Jünger zu ihnen, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Wow. Nicht geglaubt haben sie alle. Den Frauen nicht geglaubt haben sie alle. Waren alle Thomas, waren alle ungläubig. Aber jetzt muss ich schon sagen, hier ist nochmal eine ganz besondere Qualität. So eine Art Festlegung. So eine Art Festlegung, eine Absage an den Glauben. Wenn ich das nicht selber sehe, werde ich es nicht glauben. Keinem von euch werde ich es glauben. Nur was der Herr Jesus mir selber zeigt. Kennt ihr solche? Nur was der Herr Jesus mir selber zeigt. Ich und mein Herr Jesus. Was er mir offenbart. Nur wenn Jesus selber vor mir steht, dann können wir darüber reden. Er macht eine Festlegung. Er macht eine Festlegung und sein Bekenntnis ist doch nichts anderes als das. Schwestern und Brüder, das Zeugnis der Geschwister reicht nicht aus. Das Zeugnis der Geschwister vermag mich nicht zu überzeugen. Das ist doch das, was Thomas traurigerweise so als Festlegung äußert. Nun kommt Jesus, auferstanden und offenbart sich allen. Und nun wird dieses ganze Kapitel, wie sie reagiert haben, auch nochmal aufgearbeitet. Typisch Jesus. Guckt mal hier die Reaktion unseres Herrn, Markus 16, 14. Übrigens, bevor wir das lesen, es gibt ja immer wieder mal die Frage, dürfen die Kinder Filme gucken, wo Elfen drin vorkommen oder ist das okkult? Hier ist die Bibelstelle, die dir zeigt, dass die Bibel durchaus von Elfen spricht. Das aber nur am Rand, gehört eigentlich nicht zur Predigt. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, Entschuldigung. Ich sehe manchmal Sachen, aber es ist manchmal meine Stärke und manchmal meine Schwäche. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, kriegt euch wieder ein. Als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben, jetzt pass auf, es kommt, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Das, ihr Lieben, ist der Hammer. Jesus ist der uneitelste Mensch, dem du jemals begegnen kannst. Ich hätte mir vorstellen können, dass ich Folgendes gesagt hätte. Wisst ihr was? Ihr seid echt ein paar Pappnasen. 3,5 Jahre renne ich mit euch durch die Pampa. Ein Wunder nach dem anderen. Oh Herr, du bist so gut, wohin sollten wir gehen? Und ein Erlebnis nach dem anderen, Verklärung auf dem Berg. Euer Herz brennt die ganze Zeit, ich bringe euch Gottes Wort. Wie oft habe ich euch gesagt, 3 Tage, reißt diesen Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn wieder auferbauen. Ihr habt mir nichts geglaubt, gar nichts, Menno. Mit so Freunden brauche ich echt keine Feinde. Wenn das die Gläubigen sind, hallo? Kein Wort des Tadels darüber, dass sie ihm offensichtlich 3,5 Jahre nicht geglaubt haben. Er tadelt sie noch einmal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er tadelt ihren Glauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Wow. Versteht ihr? Es ist Jesus ernst mit Kirche und Gemeinde. Ihr seid nicht sowas wie ein Kaninchenzüchterverein in Fromm. Ihr seid nicht Dachverband der Gläubigen. So ist wie beim Fußballspielen. Natürlich kann man auch ohne Verein. Man kann einfach auf der Straße mit seinen Freunden. Aber vielleicht, wenn man ein bisschen ernsthafter betreiben möchte, kann ein Verein auch hilfreich sein. Es gibt mit oder ohne. Nein, es gibt nicht Christus-Nachfolge ohne Gemeinde. Jetzt bitte hör mich doch nicht im Sinne einer Heilsbedingung. Davon redet doch gar kein Mensch. Warum müssen wir immer alles auseinander so klamüsern? Warum wollen wir nicht einfach mal das ganze Bild sehen von dem, was Jesus in der Erlösung schenkt? Es ist ihm so ernst. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich werde euch miteinander verbinden. Ich werde euch zu einem Leib machen. Das ist nicht nur ein schönes Bild. Das werde ich wirklich tun. Schwestern und Brüder, die die Erkenntnis Christi in sich tragen und die sie ergänzend zusammentragen. Und die Worte an Thomas sind klar. Johannes 20, 29. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und bitte, dieser Satz ist aus seinem Kontext gelöst, missverständlich. Ich glaube nämlich auch nicht alles, was man mir erzählt. Das ist kein Plädoyer, dass wir naiv durch die Welt laufen sollen und alles glauben sollen, was irgendjemand erzählt. Sondern was ist denn der Kontext? Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben, Klammer auf, die dem Zeugnis der Geschwister geglaubt haben, Klammer zu. Nicht die irgendwas geglaubt haben, was man nicht sehen kann. Dann kannst du ja alles glauben. Nicht gesehen bedeutet, ich habe den Geschwistern geglaubt. Ich habe den Geschwistern geglaubt. Weil er uns eins macht und wir gemeinsam diese Offenbarung in uns tragen. Liebe Schwestern und Brüder, an diesem Ostersonntag möchte ich sagen, glückselig, wenn wir Jesus immer wieder erleben dürfen, ganz persönlich. Aber glückselig, auch wenn wir wirklich unser Herz offen und lernen, Christus in den Geschwistern zu finden und ihm dort nah zu sein, uns und dort an ihn zu erfreuen. Glückselig sind wir als Gemeinde, wenn wir lernen, unsere Schuhe auch vor den brennenden Büschen anderer Menschen auszuziehen. Und die Gottesoffenbarung meiner Schwestern und meiner Brüder mir auch so heilig sind wie meine persönlichen. Es gibt so viele Christen. Es gibt so viele Christen, die heute Ostern feiern. Und es gibt ein paar Christen, die wann anders Ostern feiern. Auch nicht so schlimm. Aber die Ostern feiern. Die daran glauben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. So viele Zeugnisse in der Kirchengeschichte. So viele Konfessionen mit kleinen Unterschieden und doch mit Christus in der Mitte. Ich will es lernen, ein Suchender zu bleiben. Immer wieder auf der Suche nach Jesus, auch in meinen Geschwistern. Vor vielen, vielen Jahren durfte ich ein Konzert geben auf einer Tagung, ich möchte mal sagen, von politisch sehr, sehr linken Christen. Und dort war ein Professor, ein Theologieprofessor, der unterrichtete den ganzen Tag Befreiungstheologie, wie die Armen aufstehen sollen und wie das ist mit Römer 13. Und vieles, was er sagte, berührte mich so sehr, aber das Handwerkszeug, das er benutzte theologisch, war nicht meins. Es war historisch-kritische Theologie, es war liberalistisch, es war etwas, zu dem ich keinen Zugang habe und zu dem ich auch keinen Zugang suche. Und doch berührte mich Gottes Wort so sehr. Vor allen Dingen hat er meine Aufmerksamkeit gewonnen, als er sagte am Anfang, ja, es sei ja so traurig, dass heute in der Kirche Gottes Wort nicht mehr ernst genommen werde. Es ging ja nur noch um Wohlfühlen und um Programm und so weiter und nicht mehr wirklich auf Gottes Wort einzusteigen. Der klang wie einer unserer Alten. Und dann stieg er ein in Gottes Wort in einer Art und Weise, wie ich ihm oft nicht folgen konnte. Weil das nicht mein Ansatz ist und nicht meine Tradition ist, da bin ich nicht zu Hause. Und zum Teil habe ich auch große Fragen an der Richtigkeit dieses Ansatzes. Gar keine Frage und stehe dem kritisch gegenüber. Und doch brannte mein Herz in mir. Ich habe es nachgearbeitet und dann in theologischen Seminaren über einige Jahre das Thema über Gott und die Armen und wie sich das verhält, gelehrt. Aus meiner evangelikalen, wenn ihr wollt, bibeltreuen Sicht, ich mag das Wort nicht besonders gerne, ich finde es ziemlich hochmütig, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Bibeltreue ist kein Button, den wir uns an die Jacke stecken und behaupten, dass wir sind, sondern Bibeltreue wird bewiesen im Studierzimmer, in der Art und Weise, wie wir wirklich mit dem Wort Gottes umgehen. Amen. Mein Herz hat gebrannt und ich habe es nachgearbeitet und ich habe die Schrift darauf durchforscht. Und ich habe meine Schuhe vor dem brennenden Busch eines anderen Menschen ausgezogen. Wisst ihr was? Und mir ist Christus begegnet. Und das ist ein bisschen wie beim Fischessen. Ihr kennt das besser als ich. Ich bin Vegetarier. Warum tun wir eigentlich immer so, als müssten wir den ganzen Fisch essen? Nein, nicht jeder mag Gräten. Es gibt Kreaturen in der Schöpfung, die schlucken das Ding roh und ganz runter. Ist nicht so unser Ding, oder? Da haben wir doch gelernt, nur weil Seehunde das machen, müssen wir das noch lange nicht machen. Wir können uns schon aussuchen, von welchem Teil des Fisches wir uns segnen lassen. Möge uns der Auferstandene in diesem Osterfest ganz, ganz nah sein. Und mögen wir Christus erkennen, immer wieder neu, in unseren Schwestern, in unseren Brüdern, und in der Gemeinde. Und wenn dein Herz dafür schlägt, dass auch Menschen, die ihn noch gar nicht kennen, etwas von ihm hören, dann möchte ich noch mal ganz, ganz herzlich einladen, dann bring doch diese Menschen am Samstag mit, wenn du einen kennst, der Christus noch nicht kennt und die suchend sind. Es ist mal unter Christen, ich glaube in Amerika, nein, ich weiß in Amerika, unter vielen tausend Christen eine Befragung gemacht worden. Warum ist das eigentlich so, dass der Pastor andauernd sagt, bring jemand mit und du tust das nicht? A, ist es wirklich so, ich habe mein Bestes gegeben, aber es wollte keiner? Ist es nicht eher wahr, dass du es nicht versucht hast? Und dann ist die Frage, warum hast du es nicht versucht? Und in dieser Befragung, in der die Christen sehr, sehr ehrlich waren, woher weiß ich das? Die war anonym. Also du musstest nicht deinen Namen dazu schreiben. Kam dann raus, dass sie es deshalb nicht taten, weil sie Angst hatten, es könnte peinlich werden. Tja, ich kann das sehr gut verstehen. Hier ist mein Arbeitskollege, mit dem sitze ich hier seit Jahren zusammen und habe hier und da mal was von Jesus angedeutet und bete für den. Und je nachdem, wenn ich in die Gemeinde komme, wer dann predigt oder was dann ist oder so, ganz ehrlich, es gibt Dinge, zu denen kann ich intern stehen, aber ich muss diesen Typ hier jede Woche wiedersehen. Einmal habe ich das gemacht und dann kam der mit und dann, oh, der hat irgendwie nie was gesagt. Und ich habe mich immer gefragt, meine Güte, was denkt der denn jetzt, was ich für einer bin? Guckt nicht so fromm. Deshalb ist es mir ganz, ganz wichtig und es ist ein großer Teil meines Dienstes, auch durch unsere Musik, dass wir einen Abend miteinander erleben, der eher so ein bisschen Clubkonzertmäßig ist, wo wir über Gott und den Glauben sprechen, selbstverständlich, du müsstest mich totschlagen, damit ich nicht drüber spreche, ist ja Teil von mir, ich teile ja mein Herz mit den Menschen und das gehört dazu, aber eben, wo sich keiner weltanschaulich unterwandert fühlt oder vereinnahmt fühlt. Lasst uns doch die Chance nutzen und uns das vornehmen und das Jesus bitten, uns zu helfen, heute an diesem Auferstehungstag zu sagen, Herr, lass uns diese Woche Geschichte schreiben, für die Kinder dieser Welt, darum wird es ja auch gehen, aber auch für unsere Nachbarn und Freunde, dass Jesu, wie sagte Zinzendorf, dass die Wunden des Lammes reichlich, reichlich Lohn tragen. Amen.